Wer die letzten Wochen und Monate im Gottesdienst hier gelegentlich war, der kennt dieses Buch schon. Ich mache gerne nochmal Werbung und ich wiederhole mich gerne. Dieses Buch hat mich sehr inspiriert und hat auch die Predigten der letzten Monate inspiriert, uns inspiriert. Leben vom Meister lernen von John Mark Comer. Und in diesem Buch geht es darum, dass Jesus, als er damals auf der Erde lebte, als Rabbi, als Lehrer durchs Land gezogen ist und ihm Leute gefolgt sind, nachdem er sie aufgefordert hat, folge mir nach. Und er ist mit ihnen unterwegs gewesen und sein Ziel war, dass die, die mit ihm zusammen sind, wirklich von ihm lernen. Mit ihm zusammen sein, um zu sehen, was er tut. Nochmal zurück die Folie. Jesus ähnlicher zu werden, zu beobachten, was er tut und es ihm nachmachen und so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Genau, und auf der nächsten Folie seht ihr, dieses Jesus-Nachfolgen ist etwas, was nicht nur die Jünger damals gemacht haben, sondern das ist eine Einladung auch für uns heute. Und Nachfolge von Jesus heißt meines Erachtens, der Weg, ein glückliches und ein gelingendes Leben zu führen. Ich glaube, dass wir alle irgendwie glücklich sein wollen. Glück ist etwas, was wir uns alle wünschen, oder? Das Interessante ist, dass Jesus, bei dem, wie er seine Jünger gelehrt hat, immer wieder auch die Jünger eingeladen hat, seine Nachfolger, seine Lehrlinge eingeladen hat, Dinge ihm nachzutun, die im ersten Moment gar nicht so sehr angenehm und nach Glück aussahen. Jesus hat aber die Jünger immer wieder herausgefordert, Schritte zu gehen. Wer vor 2 Wochen da war, weiß, dass ich zum Thema Gemeinschaft gepredigt habe und ich habe da am Anfang gesagt, ich bin mit dem Thema noch nicht fertig und ich lade euch ein, euch mit mir auf den Weg zu begeben. Das ist bei diesem Thema heute genauso. Ich bin dort ganz am Anfang und ich gehe ganz kleine Babyschritte. Mich hat aber die Predigt und die Vorbereitung wieder so dermaßen gepackt, leider auch ganz schön herausgefordert, und mich verzweifeln lassen zwischendurch. Deswegen will ich euch damit reinnehmen, auch in diese Spannung, die ich erlebt habe. Das Thema lautet nämlich Großzügigkeit, ein Weg zum Glücklichsein. Großzügigkeit, ein Weg zum Glücklichsein. Wir hatten eben die Kollekte eingesammelt, die haben wir extra vorher eingesammelt, damit das nicht so aussieht, als ob das eine Predigt ist, wo es darum geht, irgendwelchen Leuten euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist das Spannende an diesem ganzen Thema, denn je nachdem, welche Prägung wir haben, denken wir, oh, ihr könnt über alles predigen, aber doch nicht über Geld. Kirche und Geld, das passt nicht zusammen. Sei beruhigt, es wird keine Aufforderung nachher geben, nochmal in die Kollektenbeutel was reinzuschmeißen. Es wird auch nicht darum gehen, dass ich irgendwie zu irgendwas aufrufe. Ich habe sowieso überhaupt keinen Vorteil davon, denn ich bin in dieser Kirche nicht angestellt, sondern mache das hier großzügigerweise freiwillig. Jesus hat einmal gesagt, und das wird uns nicht in den Evangelien überliefert, sondern in der Apostelgeschichte. Dort wird gesagt, so wie der Herr einmal sagte, geben macht glücklicher als nehmen. Die ganz Frommen unter uns, die nicken jetzt und sagen, ja, das ist ganz tief. Wirklich? Geben ist glücklicher, macht glücklicher als nehmen? Ich weiß nicht so richtig. Eigentlich finde ich nehmen viel besser. Ja? Also was bekommen finde ich viel schöner als was geben, oder? Wenn ich auf eine Skala gucke und sage, okay, ich habe das verstanden, das heißt es, dass Geben glücklicher macht als Nehmen, dann bin ich irgendwo hier noch. Und ich bin vielleicht auf dem Weg und durch die Predigt einen Schritt näher an dieses Verständnis rangekommen, dass da vielleicht was dran ist. Es spricht so überhaupt nicht aus dem Zeitgeist unserer Kultur heraus, dieses Zitat, Geben ist glücklicher als Nehmen. Eigentlich ist doch mehr und größer und schneller besser, oder? Unsere ganze Wirtschaft, unser ganzes System ist aufgesetzt, dass mehr Geld, mehr Reichtum, mehr Wohlstand immer besser ist, oder? Meine Karriere, die Karriere von vielen von uns, ist darauf ausgelegt, dass man höher steigt und dann auch mehr bekommt. Ich nehme mehr. Und jetzt kommt Jesus um die Ecke und sagt, Geben ist glücklicher, geben macht glücklicher als nehmen. Geben macht glücklicher als nehmen. Jetzt sage ich euch schon gleich am Anfang. Erstaunlicherweise hatte Jesus recht. Studien der letzten 15 Jahre haben herausgefunden, dass Jesus recht hatte. Ihr kennt vielleicht den Weltglücksindex. Das ist, wo die weltweit die Länder kategorisiert werden und geguckt werden, wo leben die glücklichsten Menschen. Und wisst ihr, was man dort herausgefunden hat? Das eine wichtige Kategorie für glückliche Nationen, bitte noch einmal zurück, das hat nichts mit dem zu tun, dass glückliche Nationen die sind, die eine Großzügigkeitskultur haben, wo Menschen aufeinander Acht geben. Dort, wo es verankert ist in einer Kultur, dass für das Allgemeinwohl gespendet wird, dass man sich dort investiert. Länder wie Finnland und Dänemark zum Beispiel, die sind oben auf Platz 1 und Platz 2. Länder, die eigentlich klassisch Wohlstandsländer sind, besonders Wohlstandsländer sind, wie zum Beispiel Deutschland oder auch die USA, sind nicht mal in den Top 10 drin und sind in den letzten Jahren weiter abgefallen bei der Analyse, ob sie nun Länder sind, wo Menschen glücklich sind oder nicht. Und jetzt kommen wir zu den Sozialstudien. Sozialstudien haben herausgefunden, dass großzügige Menschen gesünder, glücklicher, lebenslänger unterwegs sind, weniger Ängste, Zwänge oder Süchte haben, sie lachen mehr. Großzügigkeit stimuliert das Dopaminzentrum etwa so, wie wenn wir ein gutes Essen einnehmen oder unsere Lieblingsmusik hören oder Sex haben. Also seid großzügig. Eine Studie der Uni Lübeck hat herausgefunden, das lese ich euch mal vor, und das ist eine Studie, wo das so um Gehirnforschung und so weiter geht. Unsere Daten belegen, dass durch großzügiges Verhalten die Aktivierung im temporoparietalen Kortex ansteigt, klar, ne? Und dies wiederum die Aktivierung im ventralen Striatum beeinflusst. Ah, jetzt versteht ihr, ne, was ich meine. Welche uns das wohlige Glücksgefühl beschert. Das Interessante ist, dass das über alle sozialen Grenzen hinweg gilt. Und das ist das Faszinierende auch an dieser Glücksstudie, dass dort teilweise Länder auftauchen, wo wir sagen, die sind traditionell eher ärmere Länder. Also Großzügigkeit und der Effekt von Großzügigkeit hat nichts mit unserem Wohlstand und mit unserem Besitz an sich zu tun. Du kannst also reich oder relativ arm sein, du kannst jung oder alt sein. Es ist egal, in welcher Kultur, grundsätzlich ist dieser Effekt von Großzügigkeit überall gleich. Es gibt das Buch The Paradox of Generosity. Und die beiden Autoren, die kommen zu dem Schluss, und ich habe euch die Zitate auch mitgebracht. Erstens sagen sie, man sagt zu Recht, dass man mit Geld kein Glück kaufen kann. Aber Geld und Glück stehen dennoch in einem merkwürdigen Zusammenhang. Glück kann das Resultat sein, nicht wenn man mehr Geld für sich selbst ausgibt, sondern wenn man Geld für andere verschenkt. Und jetzt kommt das zweite Zitat. Sorry, du bist schon auf der zweiten Seite. Großzügigkeit ist paradox. Wer seine Ressourcen verschenkt, erhält im Gegenzug etwas zurück. Wenn wir unsere Zeit, unser Geld und unsere Energie in den Dienst des Wohlergehens anderer stellen, steigern wir unser eigenes Wohlergehen. Indem wir etwas von dem, was wir besitzen, zum Wohle anderer loslassen, sichern wir auch unser eigenes Leben besser ab. Eine Studie, ich glaube, die ist so 5, 6 Jahre alt. Ich war ehrlich gesagt überwältigt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, jetzt so langsam in der Forschung durchkommt und man es tatsächlich auch empirisch belegen kann. Das, was wir so allgemein gelehrt bekommen, dass mehr und das, was ich nehme, glücklich macht, das stimmt schlichtweg nicht. Oder es ist auf jeden Fall nicht allgemein gültig, dass nur Nehmen glücklicher macht. Natürlich ist es schön, auch etwas zu bekommen. Und darum geht es auch nicht. Es geht nur darum, dass diese Großzügigkeit, und ich meine Großzügigkeit als großzügiger Lebensstil, etwas in mir verändert, was Glück hervorbringt. Und bei Großzügigkeit, wenn wir über Großzügigkeit reden, ich habe eben schon angesprochen, dass es primär um Geld gehen wird, heißt es aber nicht, dass es nicht auch andere Elemente von Großzügigkeit gibt. Ich kann meine Zeit großzügig investieren in meine Familie, in Freunde, in Nachbarn, in Menschen, die in Not sind. Ich kann meine Begabung großzügig investieren. Ich kann aber auch zum Beispiel meine Macht oder meinen Einfluss, den ich habe, aufgrund meiner Stellung oder meiner Verbindung, großzügig einsetzen. Aber eben auch mein Geld. Und deswegen werden wir uns heute auch mit dem Thema Geldbesitz beschäftigen. Jesus hat vor allen Dingen bei Großzügigkeit immer das Thema Geld im Blick gehabt. Und Geld behandelt 25% von Jesu Reden. Also 25% seiner Themen, die er hatte, oder seiner Reden, die er gehalten hat, beschäftigen sich mit Thema Geld, Besitz, anvertrauten Gütern. Deswegen haben wir entschieden, dass ab jetzt jeden vierten Sonntag über Geld gepredigt wird. Nein, Scherz. Aber einmal im Jahr ist ganz schön wenig, oder? Ich habe uns einen Predigttext mitgebracht und den möchte ich mit euch durchgehen. Der ist der klassische Text, wo es um das Thema Besitz und Geld und so weiter geht. Und ich werde den immer in kleinen Abschnitten mit euch lesen und euch dann versuchen, dort immer ein paar Kerngedanken zu mitgeben. Und zwar kommt er aus Matthäus 6 und dort lesen wir ab Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus fängt an mit Sammeln von Gütern. Ja, wir Menschen sind klassisch Jäger und Sammler. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben zu Hause auch ganz viele Sachen, die sich einfach immer ansammeln, entweder bewusst oder unbewusst. Hier steht drin, wo Motten und Rost sie zerfressen. Im Originaltext steht dort anstatt Rost Würmer. Man hat das wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich von Luther her, man hat es dann eben in die Zeit gebracht, okay, Geld läuft an und da ist dann Rost, der das kaputt macht und nicht mehr Würmer. Aber ich kann mich erinnern, dass wir mal einige Sachen bei uns in der Garage gelagert haben und dann irgendwann, ja, guckten wir in den Karton rein. Und da war dann nicht mehr viel übrig, da war nur noch Grisselmaterial drin, weil da hat sich schön eine Mäusefamilie eingenistet. Wir haben sogar die Mäuse inklusive der Kinder dort noch gesehen, die hatten dort ein schönes Nest. Aber das Drumherum und die Spielsachen, die wir dort angesammelt hatten, die waren nicht mehr zu gebrauchen. Wir sammeln alles Mögliche und dafür fangen wir schon als Kinder an. Das können die Comichefte sein, das können die Matchbox-Autos sein. Und wenn wir erwachsen werden, dann sammeln wir plötzlich andere Sachen. Ja? Dann sammeln wir Geld auf unserem Bankkonto oder ETFs oder Häuser oder. Letztendlich sagt Jesus in diesem Text gar nicht, dass Sammeln schlecht ist. Er sagt nur, es kommt darauf an, an welcher Stelle ihr sammelt. Ja? Und er weist darauf hin, dass das, was hier auf der Erde gesammelt wird, irgendwann endlich ist. Und er lädt uns ein dazu, dort zu sammeln und dort zu investieren, wo es einen Ewigkeitswert hat. Wo, und hier steht wortwörtlich drin, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel. Mit Himmel meinen wir da oben in der Ewigkeit, aber mit Himmel ist hier gemeint das Reich Gottes. Das ist dort, wo Gott am Wirken ist. Dort, wo das, was wir investieren, einen Ewigkeitseinfluss und Effekt hat. In Vers 21 sagt Jesus dann einen sehr wichtigen Satz. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich glaube, dass Jesus nicht deswegen so viel über Geld gepredigt hat, weil Gott unser Geld braucht. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr eingenommen, vor allem sind wir von uns selber, wenn wir sagen, na, Gott will mir mein Geld wegnehmen. Gott ist überhaupt nicht an deinem Geld interessiert. Gott ist nicht an deinem Geld interessiert. Höchstens du heißt Elon Musk, ja, dann da wäre das vielleicht noch eine Summe, die dann Gott nutzen könnte. Nein, Gott ist an unserem Herz interessiert. Und die enge Verknüpfung von Geld und Herz ist das, weswegen Gott oder Jesus so viel zum Thema Geld zu sagen hat. Geld, man sagt häufig, man kann anhand des Geldes sehen, was unsere Prioritäten sind. Also das Herz folgt dem, nein, sorry, das Geld folgt dem Herzen. Ja? Also das, was uns wichtig ist, da fließt unser Geld hin. Und das stimmt. Aber wisst ihr, was noch krasser ist? Das andersrum gilt auch. Denn unser Herz folgt auch unserem Geld. Dort, wo wir unser Geld haben, da folgt auch unser Herz. Und ich muss sagen, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, mir ein paar Aktien zu kaufen. Nicht nur ETFs, sondern auch Einzelaktien. Und die, die sich damit auskennen, wissen, dass die relativ viel schwanken, hoch und runter gehen. Und ich habe mich ertappt dabei, dass ich täglich in meiner App geguckt habe, wie sich denn die Aktien entwickelt haben. Ob ich ein bisschen Gewinn gemacht habe oder ich habe mich dann eben auch manchmal geärgert, dass es eben nach unten ging. Ich habe gemerkt, wie mein Herz und mein Interesse, meine Aufmerksamkeit, mein Fokus meinem Geld gefolgt ist. Ich glaube, dass diese Verbindung zwischen Reichtum und Herz der Grund ist, warum Jesus 25% seiner Themen, seiner Predigten zum Thema Geld predigt. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Und der hat für mich immer nicht reingepasst in diesen Text. Und ihr werdet gleich sehen, das soll alles ums Thema Geld gehen und da kommt jetzt so ein Text dazwischen. Das sind nur zwei Verse und da steht drin, das Auge gibt dem Körper Licht. Mhm. Ist dein Auge gut, dann ist dein Körper auch im Licht. Und ist dein Auge schlecht, dann ist auch dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ich habe immer gedacht, was soll denn jetzt dieser Abschnitt? Denn danach geht es dann weiter, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen und da lesen wir gleich. Ja? Warum ist dieser Abschnitt mit, irgendwie mit dem Auge und der gibt dem Körper Licht und ist dein Auge gut oder ist dein Auge schlecht oder wörtlich böse? Das Interessante ist, dass sich hier Jesus auf ein damaliges Sprichwort oder einen sprichwörtlichen Ausdruck bezieht. Ein gutes Auge war ein großzügiges Auge in der damaligen Zeit, in dem damaligen Sprachgebrauch. Und ein böses Auge war ein geiziges, ein kleinliches Auge, war ein kleinlicher Charakter. Und dieses gute Auge gleich großzügiger Charakter und böses Auge gleich geiziger Charakter war für die Leute damals geläufig. Man sagte zum Beispiel zu jemandem, der aus einem Überflussdenken herkam und sagte, ja, ich weiß, dass Gott überreich beschenkt und dass ich keinen Mangel habe, weil ich weiß, dass Gott mein Vater ist. Zudem hat man gesagt, Mensch, du hast ein klares, ein gutes Auge. Und jemand, der vielleicht in einem Mangelmentalität gefangen war und geguckt hat, dass er so viel wie möglich abkriegt und das auch für sich behält. Nicht abgeben konnte, weil er dachte, na, wir leben in einer Welt mit begrenzten Ressourcen. Wir leben in einer Mangelgesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Ressourcen so verteilt, also endlich sind und verteilt werden müssen. Deswegen, ich muss gucken, dass ich so viel wie möglich abkriege. Und zudem hat man gesagt, Mensch, du hast ein böses Auge. Das ist ganz interessant, im weiteren Verlauf des Matthäusevangeliums, da wird dieser Begriff böses Auge genau für so jemanden verwendet. Und wir finden im Alten Testament auch Beispiele für diese Begriffe, gutes Auge und böses Auge. Und das wussten die Leute damals, wir natürlich nicht. Deswegen habe ich, wie alt bin ich, 44 Jahre lang nicht verstanden, was mit diesem bösen und guten Auge gemeint war. Aber es geht darum, wie ist unsere Einstellung zum Thema Geld? Wie ist unser Herz? Wie ist unser ganzer Körper? Ist er von Licht durchflutet, von Klarheit, von einer Weite oder von einer Enge? Lesen wir weiter. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Das ist ein ganz berühmter Abschnitt. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein oder den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Hier steht tatsächlich in der Übersetzung der Begriff Mammon drin. Mammon war ein landläufiger Begriff für Geld. Das ist aramäisch. Der Rest des Neuen Testamentes ist ja in Griechisch geschrieben. Das ist ein bewusst aramäisch gelassener Begriff. Und man hat herausgefunden, dass Mammon der syrische Gott des Geldes war. Was sagt Jesus hier? Er sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon zugleich dienen. Es herrscht ein Konkurrenzkampf um dein Herz. Denn das Geld, der Mammon, will genau das Gleiche wie Gott von dir. Nämlich deine Aufmerksamkeit und dein Herz. Geld möchte das Gleiche von dir wie Gott, dein Herz. Und dieser Mammon hat die doofe Eigenschaft, dass er in mir ungute Gefühle erzeugt. Der Mammon, wenn ich dem Mammon vertraue und wenn ich dem Geld, dem Besitz, dem Reichtum vertraue, dann hat das ungute Auswirkungen auf meine Gefühlswelt, auf meine Emotionen. Gier und Angst sind die allgemein stärksten Auswirkungen des Geldes auf mich. Sagt ihr, gut, ich bin kein gieriger Mensch und Angst habe ich auch nicht, okay. Ich habe ein bisschen überlegt, habe gesagt, das stimmt. Ja? Wenn ich mich umschaue und wenn ich sehe, wie viele Leute in Kryptowährungen investieren, wo sie überhaupt nicht verstehen, wie das Finanzinstrument funktioniert, aber irgendwie einen Verlauf sehen von 1.000 oder 10.000% Steigerung und dort ihr Geld reinhauen, das ist rein Gier getrieben. Wenn wir uns bestimmte Zeiten auf dem Aktienmarkt oder in der Geldanlage angucken, da sind immer Leute gescheitert an ihrer Gier, weil Geld eine Auswirkung hat. Und vielleicht ist es bei dir nicht die direkte Auswirkung auf Geld mehr zu bekommen, aber vielleicht ist es der Geiz oder das Kleinlichsein, das Schnäppchen machen und immer das Günstigste kriegen und zu sagen, oh, ich fühle mich so gut jetzt, weil ich einen Gegenwert für sehr geringen Wert, Geldwert bekommen habe. Das sind alles Dinge, Auswirkungen, die mit Gier zusammenhängen. Alles das, was Geld auf uns an Auswirkungen hat. Angst, ich weiß nicht, wie es euch geht, das hängt so ein bisschen mit diesem bösen Auge zusammen. Wenn ich in einer Mangelmentalität gefangen bin, dann habe ich schnell Angst, dass ich das, was ich habe, verliere oder dass ich einmal nicht genug haben will. Gott verspricht uns Freiheit. Gott verspricht uns Versorgung. Gott verspricht uns Frieden. Der Mammon verspricht uns das nicht. Der Mammon, Besitz, Geld, streckt seine Fühler nach uns aus mit Dingen wie Angst und Gier. Und deswegen sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, denn die beiden haben erstens und völlig unterschiedliche Interessen an mir. Sie haben das gleiche Interesse, sie wollen nicht für unser Herz, aber sie haben unterschiedlichen Einfluss auf uns. Und deswegen schließt Jesus diesen Abschnitt über Geld mit einer Zusicherung ab. Und die möchte ich euch noch lesen. Das sind die nächsten Verse. Deshalb, sagt Jesus weiter, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Und jetzt kommt der tolle Zuspruch. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte, sind also keine guten Haushalter. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht und ernten nicht. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Gott ist unser Versorger. Und damit schließt Jesus, der Abschnitt geht noch ein bisschen weiter, aber im Großen und Ganzen ist das genau die Aussage in diesem Abschnitt. Gott ist der Versorger. Und Jesus sagt, wenn ihr versucht seid, euer Herz an das Geld zu hängen, dann hört diese Botschaft, diese großzügige Botschaft, die ich für euch habe. Da ist ein Vater im Himmel, der wird euch versorgen. Da ist ein Vater im Himmel, der Inbegriff von Großzügigkeit und gutem Geber ist. Von Anfang an der Geschichte ist Gott einer gewesen, der gegeben hat, der geschenkt hat, der versorgt hat. Wir lesen im Anfang der Bibel, wie Gott Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt hat. Und sie mussten dort nichts bezahlen, sie mussten nichts tun, sie durften einfach sein und von den Früchten in dem Garten essen. Sie durften dort einfach sein. Gott hat geschenkt, hat gegeben zum Verwalten, hat gegeben zum Bewirtschaften. Jesus Christus ist der Inbegriff der guten Gabe, denn Gott sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, was? Gab. Gott ist der Geber von Jesus Christus. Und wir lesen, als Jesus in den Himmel aufgestiegen ist, dass Gott den Heiligen Geist geschenkt hat, damit er hier auf der Erde in uns wirkt und uns an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist nichts anderes als ein unendlich großer Akt von Großzügigkeit. Er hat sich nämlich selbst gegeben. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und er hat was geschaffen? Vergebung. Da steckt auch der Begriff geben drin. Jesus, Gott, Vater und der Heilige Geist sind der Inbegriff von Großzügigkeit und guter Gabe. Glaube ich das? Und wenn du schnell sagst, ja, ich glaube das, dann will ich dich herausfordern, nicht sofort damit abzuhaken, sondern es mal tiefer sacken zu lassen. Denn ich glaube, hier oben verstehe ich das auch. Und ich stimme dem allen zu, theologisch auch. Aber glaube ich das tief in meinem Herzen und spiegelt sich das in meinem Lebensstil wieder? Großzügigkeit ist nicht eine einmalige Tat oder ist irgendwie etwas, wo ich sage, ja, okay, ich gebe hier einmal was, sondern das ist ein Lebensstil. Bei Jesus in der Nachfolge ging es immer darum, einen Lebensstil zu entwickeln. Und kann ich diesen Lebensstil entwickeln, wenn ich nicht glaube, dass Gott der gute Geber ist? Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis und dieses tiefe Vertrauen in Gott die Grundlage ist, um einen großzügigen Lebensstil zu etablieren, zu entwickeln. Was heißt das konkret? Und ich lade dich ein, vielleicht dir einen Schritt vorzunehmen aus dieser Predigt heraus. Mein Umgang mit Geld kann sich verändern und ich kann Schritte gehen. Am besten, indem ich auf Jesus schaue und ihm nachfolge. Und diese kleinen Schritte, die können an verschiedener Stelle einsetzen, je nachdem, wo du gerade stehst. Vielleicht sagst du selber, dieses Thema Großzügigkeit ist ja alles schön und gut und ich glaube auch, dass Gott mein Versorger ist, aber ich habe im Moment nichts. Oder dich plagen gerade tatsächlich finanzielle Engpässe oder Schulden. Wie gesagt, Gott möchte nicht dein Geld, er möchte dein Herz. Und vielleicht ist dein erster Schritt, offener damit umzugehen, dir Hilfe zu suchen und zu sagen, okay, ich möchte gerne aus dieser Schuldenfalle herausgehen und such mir Hilfe, um auf meinem Weg hin zur Großzügigkeit erstmal aus dem Minus rauszukommen. Vielleicht ist dein erster Schritt aber auch zu sagen, okay, ich lebe immer auf Kante, weil ich eigentlich immer über meine Verhältnisse hinaus lebe. Ich gebe eigentlich häufig mehr aus, als ich eigentlich könnte. Und finanziere mir einen Lebensstil, der eigentlich nicht zu mir passt. Ich gebe Geld aus, was ich nicht habe, für Dinge, die ich nicht brauche, um Menschen zu beeindrucken, die ich nicht mag. Vielleicht stehst du an dieser Stelle und dann ist meine Einladung an dich, überlege mal, wo du anfangen kannst, unter deinen Verhältnissen zu leben. Ich glaube, das ist eine richtig gute Taktik, zu sagen, okay, ich könnte es mir leisten, aber ich bleibe bewusst drunter, damit ich dort ein Headroom habe, ein kleines bisschen, um Großzügigkeit lernen zu können. Vielleicht ist aber auch dein Schritt der, zu sagen, okay, ich möchte erstmal anfangen, treu meinen Zehnten zu geben. Der Zehnte ist ein Prinzip, was vor allen Dingen aus dem Alten Testament kommt. Das wird im Neuen Testament überraschenderweise gar nicht erwähnt, nicht, und von Jesus auch primär überhaupt nicht angesprochen. Für die Leute damals war es völlig klar, dass sie den Zehnten, also 10% ihres Einkommens an den Tempel gegeben haben, also an die Priester und so weiter. Deswegen spricht Jesus gar nicht so viel vom Zehnten, sondern er spricht von unserem Herzen. Aber vielleicht ist das für dich dein nächster Schritt, zu sagen, okay, ich möchte meinen Zehnten treu geben, weil ich darauf vertraue oder weil ich Vertrauen lernen will, dass Gott mich versorgt. Auch wenn ich 10%, und das kann auf dem Papier ganz schön viel aussehen, 10% meines Einkommens weggebe, ins Reich Gottes und dort etwas abgebe. Nicht, weil Gott es braucht, sondern weil er mein Herz verändern will. Ich dachte immer, 10% geben und den Zehnten geben ist dann schon großzügig. Aber letztendlich ist das erst die Basis. Und wenn Jesus davon spricht, dass wir ein großzügiges Herz haben oder dass wir einen großzügigen Lebensstil entwickeln können, ist 10% die Basis. Er möchte uns Schritt für Schritt dahin führen, dass wir einen großzügigen Lebensstil haben. Das heißt, nicht fest irgendwo was hingeben, sondern dass wir uns fragen, wo können wir kleine Schritte der Großzügigkeit lernen. Das Problem ist, es ist nicht intuitiv für uns, oder? Also selbst wenn wir, gehen wir mal zum Anfang zurück, die Studien gehört haben, den Bibeltext gelesen haben und sagen, dass Gott uns versorgt, sagen wir immer noch, so richtig intuitiv ist es nicht, einfach großzügig zu leben und diese Kultur zu entwickeln. Und deswegen ist die Einladung zu kleinen Schritten, Gewohnheiten etablieren. Denn der Mammon mit der Angst und Gier, die auf uns einwirken, wird nicht einfach so weggehen. Wir können dem aber begegnen, indem wir langsam kleine Schritte gehen und Gewohnheiten in unserem Alltag etablieren. Bewusst machen und anfangen, kleine Schritte zu gehen, um diesen Lebensstil zu lernen. Ich habe vor kurzer Zeit das so bewusst erlebt. Ich habe die Predigten, die mich auch inspiriert haben für die Predigt, die habe ich schon vor mehreren Monaten gehört. Und dann waren wir unterwegs mit einer Gruppe von Leuten und sind noch eingekehrt in einem Restaurant und haben dort alle Kaffee getrunken und ein paar hatten was Kleines gegessen. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, ich glaube, ich will mal großzügig sein. Und habe dann einfach die ganze Runde eingeladen. Und das war für alle überraschend, weil es war nicht selbstverständlich. Und ich habe die alle eingeladen, war jetzt kein großer Deal. Ich habe kein Vermögen ausgegeben, aber die waren alle happy, haben sich bedankt. Und mir ist das so hängen geblieben, dieses Gefühl der Freude, denen allen eine Freude zu machen. Und dachte ich, Mensch, das ist wie so ein Muskel, den ich jetzt trainiert habe. Ich will den weiter trainieren und ich scheitere manchmal wieder, dass ich sage, nee, das ist jetzt nichts, da will ich nicht großzügig sein, aber ich will das langsam lernen. Diese kleinen Schritte, mal einem Freund einen Kaffee ausgeben, die Rechnung vielleicht, wenn man mit Freunden unterwegs ist, zu übernehmen, zu sagen, komm, ich lade dich ein. Diese Gesten der Freundlichkeit und diesen Lebensstil entwickeln, das hat nichts mit einmal etwas zu tun, sondern das regelmäßig zu machen, das zu etablieren. Aufmerksam werden, vielleicht auch für die Not oder die Sorge des anderen. Vielleicht ist dein Sitznachbar gerade in einer Situation, wo er sagt, ich kann im Moment gar nichts geben und ich habe eher die Sorgen, dass ich nicht genug habe. Vielleicht ist das diese Aufmerksamkeit, an die Gott uns heute heranführen will. Ich glaube, dass Nachfolge bedeutet, einen Lebensstil zu etablieren. Und dazu lade ich euch ein. Und ich weiß, das Thema Geld ist unpopulär, aber ich hoffe, dass ihr euch nicht jetzt gedrängt fühlt, unter Druck gesetzt fühlt, sondern haltet euch vor Augen, dass Gott der gute Geber ist. Und Gott ist großzügig und gibt jedem von uns mehr als genug. Und wenn wir das glauben können, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und er lädt uns ein, unser Herz zu öffnen für eine Großzügigkeit. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Goodness of God. Denn Gott ist der großzügige, gute Geber und er hat uns überreich beschenkt.